Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Smürek trifft. Ich treffe Menschen, die mit Potsdam was zu tun haben, die in Potsdam was bewegen, die hier etwas Besonderes erlebt haben oder die hier geboren oder aufgewachsen sind. Auf meinen heutigen Gast trifft vieles davon zu. Und damit gebe ich zu, dass ich mich besonders freue, wenn ich einen Gesprächspartner habe, der auch in der Region aufgewachsen ist. Mein heutiger Gast hat ein Labor, betreibt ein sehr großes Schiff. Und wenn ich sehr groß sage, meine ich das wirklich. Bei ihm hängt eine große Flagge im Büro, die ist gelb, rot, grün und hat zwei schwarze Sterne. Und er kann aus dem Stand erklären, wie man außergewöhnliche Belastungen richtig von der Steuer absetzt. Dass diese Sendung keine außergewöhnliche Belastung wird, weiß ich schon vorher, denn ich kenne ihn schon sehr gut. Und ich verspreche Ihnen, es wird eine außergewöhnliche Sendung. Ich freue mich, in meiner Sendung zu begrüßen den Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmer Dr. Stefan Knabe. Grüß dich.
Ja, hallo.
Wir haben uns auf deinen Impuls hin für zwei Dinge entschieden. Wir wollen laufen beim Reden und das in der Schiffbauergasse. Warum?
Ja, die Schiffbauergasse ist natürlich zunächst erst einmal der Sitz der Kanzlei, aber es ist auch ein wunderbarer Ort in Potsdam. Die Schnittstelle von Wasser und Kultur, das Land ragt hier in die Havel und insofern also wirklich ein Ort, an dem ich mich sehr gerne aufhalte.
Ja, und was wir natürlich jetzt noch dazu haben, ist diese ganze Aura, wir haben jetzt das Wetter, ja, wir haben also eigentlich quasi Urlaubsgefühle vor toller Kulisse. Man kann sich echt wohlfühlen hier, ne? Glück gehabt heute, ne?
Ja, absolut. Also heute ist ja so einer der ersten richtigen Frühlingstage in diesem Jahr. Alles ist grün, es bricht so richtig durch und wir haben angenehme Temperaturen. Bisschen windig, aber wirklich ein schöner erster Frühlingstag.
Und jetzt kommt die Aufgabe, die wir beide haben, nämlich im Radio kann man das nicht sehen, was wir hier sehen. Wir beide müssen es transportieren durch unsere Aura, Ausstrahlung und so Freude, die wir jetzt haben.
Geben wir es mal Mühe.
Ja, mach
also mal. Ich kann zumindest schon mal erzählen, dass ich einen leichten Sonnenbrand verspüre. Also ja, okay. Insofern, die Sonne kann schon was bewirken hier.
Wir haben hier steht auch ein sehr schönes Bürogebäude in der Schiffbauergasse. An dem steht Dr. Knabe oben dran. Was ist denn da drin?
Naja, also zunächst erst einmal die Kanzlei in den oberen beiden Stockwerken. Dann im ersten Stock haben wir befreundete Unternehmen untergebracht, unter anderem das Labor, eine Laborkette, die in Afrika tätig ist. Und im Erdgeschoss ein Fitnessstudio, über das ich mich sehr freue und wo ich auch selber gerne hingehe.
Wir können euch den Namen sagen, ne? Katharina
Witt. Ja, na klar, Katharina Witt, Kurvenstar. Und ein schönes Konzept. Man kann sehr effizient trainieren und richtig gute Ausstattung. Also insofern perfekt, wenn man als Büromensch sich mal ein bisschen bewegen möchte.
Wenn man dich mal googelt, dann kann man finden, dass die Beratungsgruppe Dr. Knabe bereits von deinem Großvater in Potsdam gegründet wurde. Und zwar 1928. Das ist richtig lange her. Ich habe mal ein paar Fakten aus dem Jahr. Mal sehen, ob du das kennst. 1928 ist der deutsche Reichskanzler Wilhelm Marx zurückgetreten. Kannst du den?
Nee, kann ich nicht, aber in der Zeit sind viele zurückgetreten.
Die Deutsche Reichsbahn bot ab dem 7.10.1928 keine vierte Wagenklasse mehr an.
Finde ich auch ganz spannend. Das ist auch ganz
cool. Musste man dann dritte ging noch. Ja. Und von Irland nach Kanada gelingt die erste Atlantiküberquerung von Ost nach West.
Aha.
Und die Beratungsgruppe Dr. Knabe wird in Potsdam gegründet.
Ja, tatsächlich nicht ganz. Das Unternehmen meines Großvaters mündete dann in der Kanzlei meiner Mutter und die hat sie dann sehr erfolgreich 2015 verkauft an einen lieben Kollegen, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite. Ich selber habe mich neu gegründet 2001, weil ich einfach meine eigenen Ideen umsetzen wollte in Potsdam und insofern ist sicherlich mental die Unternehmensnachfolge gegeben. Rein rechtlich ist die Kanzlei.
Ja, ganz formal, aber so Wurzel kann man schon sagen.
Wurzeln, ne? Ist so. Also mein Laufgitter als Kind stand im Warteraum meines Großvaters. Ich konnte gar nicht anders als Steuerberater werden, sozusagen.
Ich glaube, 1928 hatte man auch steuerlich ganz andere Themen, ne? Und ganz andere Probleme.
Vermutlich.
Als heute.
Der war auch Bücherrevisor. Das war damals noch ein bisschen, glaube ich, gefragter, weil geschaut wurde, wo die Schlingel sitzen. Und das hat mich ja letztendlich auch motiviert, Wirtschaftsprüfer zu werden, weil das einfach nochmal eine ganz spannende Aufgabe ist, Unternehmen zu überprüfen, die Bilanzen und zu schauen, dass alles richtig ist. Da kann man seine Neugierde gut ausleben.
Welche Erinnerung hast du an deinen Großvater?
Eigentlich ganz gute. Also ich weiß, dass ich, glaube ich, so eine Art Lieblingsenkel für ihn war. Ich hoffe, das nehmen mir meine Cousins und Cousinen nicht übel, mit denen ich auch erfreulicherweise einen sehr guten Kontakt nach wie vor habe. Nein, also mein Großvater war ein großer Mann, der eben seinen Beruf auch sehr geliebt hat und ich dadurch auch gelernt habe, dass es sich lohnt, selbstständig zu sein, dass es sich lohnt, trotz der Wirren von zwei Weltkriegen eben so ein Unternehmen aufzubauen. Und das hat, habe ich einige Lehren mitgenommen, die sich im Übrigen tatsächlich in der Corona-Phase bewahrheitet haben. Und da kann man durchaus Parallelen ziehen. Insofern sehr gute Erinnerungen, ja.
Die Kanzlei wurde dann, hast du ja eben schon angedeutet, von deiner Mutter übernommen, ne?
Genau, genau. Die hat 1989 übernehmen dürfen. Sie hat es vorher oft probiert, aber der Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, hat das nie zugelassen und unter Modrow bekam sie dann die Zulassung.
Das heißt, in der DDR lief die auch, die Kanzlei?
Ja, ja, die ganze Zeit.
Wie war das in der DDR mit den Steuern? Gab es auch Steuererklärungen? Ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr.
Also ich persönlich habe da keine gemacht, aber ich weiß sehr gut, dass natürlich eine Buchhaltung durchgeführt wurde und es mussten natürlich auch Steuern abgeführt werden von den privaten und halbstaatlichen Unternehmen, die es gab, Kommissionshändler, aber auch Gärtnereien, Friseure, solche Unternehmen waren halt auch zu DDR-Zeiten privatwirtschaftlich organisiert. Es gab aber immer auch eine staatliche Alternative dazu und so gab es halt eben Steuerberater, Helfer in Steuersachen, war so ein bisschen degradiert und dann gab es auch noch eine staatliche Steuerberatungsgesellschaft, die allerdings nicht so beliebt war, wie ich hörte.
Wir springen gleich in den Moment, wo du ins Spiel kommst. Du hast mir vorhin in einer kleinen Vorgeschichte erzählt, dass es da noch eine klare Erinnerung gibt, wann du damit konfrontiert worden bist, selbst das Ganze zu übernehmen von deiner Mutter.
Naja, ja, quasi. Ich wollte eigentlich meinem Vater etwas nacheifern und Ingenieur werden, beziehungsweise Physik studieren. War ein kleiner Machno dort an der Schule und hatte da auch durchaus einige Erfolge in dem Bereich. Und dann kam die Wende und meine Eltern riefen mich an im Internat in Klein Machno und sagten, Junge, du bleibst jetzt erstmal da, wir holen dich ab, wir fahren da gemeinsam rüber. Und dann waren sie halt am 10. November und haben uns mit unserem Wartburg nach Steglitz gefahren, das Besuchergeld abholen. Und auf dem Weg dorthin wurde mir also erklärt, dass das ja irgendwie alles ganz nett sei mit der Physik und all dem. Aber ich solle doch besser Steuerberater werden. Und ja, da sind wir dann mit unserem Wartburg über drei Linden gefahren. Und da wurde mir sozusagen der neue Lebensplan eröffnet. Immerhin waren meine Eltern so fair und haben mich das Abitur in Kleinmachnow nur zu Ende machen lassen.
Immerhin. Du hast dann eine Menge, und da werden wir in der Sendung noch viel davon erfahren, auf die Beine gestellt. Eben dann auch die Kanzlei weiter ausgebaut. Ich maße mir mal an zu sagen, dass das alles ganz schön außergewöhnlich ist. Wir werden es nachher noch alle gemeinsam bewerten können. Meine Frage ist, woher hast du dieses auf die Beine stellen? Ist das so eine Art Gen oder was treibt dich da an?
Ja, also das kann ich nicht genau beantworten. Das weiß man ja selber nie, warum man Dinge eben umsetzen möchte. Aber es ist sicherlich der Reiz, die Herausforderung zu meistern und bestimmte Ziele zu erreichen. Das macht auch unglaublich viel Spaß, wenn man Dinge neu auf den Weg bringt und sich mit neuen Herausforderungen auseinandersetzt. Und die Kanzlei war ja nun nicht die größte Überraschung bei der familiären Prägung. Aber trotzdem war es immer mein Ziel, das als großes Unternehmen aufzubauen und eine kleine Kopie meines ehemaligen Arbeitgebers KPMG zu schaffen. Und das ist uns relativ gut gelungen für Brandenburger Verhältnisse. Und insofern der unternehmerische Ansatz war es immer, der mich da gereizt hat.
Wirtschaftsprüfungen und Steuern sind ja weitestgehend zahlendominiert. Gehe ich recht in der Annahme, dass du Zahlen liebst und Mathematik in der Schule für dich auch ein gutes Fach war?
Ja, also Mathematik war tatsächlich nicht das härteste Fach. Da hatte ich bedeutend mehr Schwierigkeit mit Geräten. Ja. Aber es ist eher so, dass Steuerberatung auch ganz viel mit Psychologie zu tun hat. Also wir sind doch Mittler zwischen den Welten Finanzamt und Unternehmen und müssen viel erklären. Und insofern wird man, glaube ich, in dem Beratungsjob eigentlich gut, wenn man sich vor allen Dingen für Menschen interessiert.
Das ist gut. Und wir interessieren uns jetzt auch noch für Musik, denn Teil dieser Sendung ist, dass mein Gesprächspartner sich die Musik aussuchen darf. Und somit machen wir das jetzt gleich in der ersten kleinen Pause. Was hören wir denn jetzt?
Also ich habe mir gewünscht von Billy Joel Leningrad, weil ich ja nun im Osten aufgewachsen bin und dieses Lied sehr schön ist, weil es Parallelen zieht zwischen den beiden Lebenswegen, die man auch in Deutschland haben kann, nämlich im Osten und im Westen aufgewachsen zu sein. Und es thematisiert auch die Sinnlosigkeit des Militarismus und der Situation, in der wir uns alle gerade befinden, dass ein völlig sinnloser Krieg stattfindet. Und insofern Billy Joel mit Leningrad.
Ein fantastisches Lied. Wenn Sie wissen wollen, wie man Honorarkonsul wird und was es überhaupt ist und wie man mal eben einen Tanker kauft, der über 300 Meter lang ist, dann bleiben Sie dran.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Smürek trifft, Radio Potsdam. Bei mir ist der Potsdamer Unternehmer Dr. Stefan Knabe und wir gehen spazieren in der Schiffbauergasse. Nebenbei reden wir auch noch ein bisschen und ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
Ja.
Nun ist neben einer Kanzlei mit vielen Mitarbeitern noch so viel mehr entstanden in deinem Leben. Unternehmungen, die du gegründet hast. Wir wollen es mal versuchen, der Reihe nach mal kurz aufzuzählen. Vielleicht ist es nicht ganz vollständig, aber mir fällt sofort die Firma Das Labor ein. Was für ein einfacher, guter Name. Das Labor an sich ist ja was Analytisches, etwas, in dem man was auswertet oder neu entsteht. Das wohl umstrittenste Labor ist wohl das Labor in Wuhan, das immer noch unter Verdacht steht, den Coronavirus in die Welt gesendet zu haben. Und genau dieses Corona war ja, glaube ich, auch die Basis für den Unternehmenszweck, ne, von Das Labor.
Ja, tatsächlich ist die Idee gemeinsam entstanden mit einem Mandanten, der in dem Bereich bereits tätig war, mein lieber Freund und Geschäftspartner Tom Halgasch. Wir haben dann diese Idee soweit bis zur Gründung getrieben und meine Liebe zu Afrika hat da auch einen großen Beitrag geleistet. Und als wir dann gegründet hatten, im Ende 2019, kam dann eben Corona und dann war natürlich auch die Überlegung sofort da, den Geschäftszweck daraufhin mit auszurichten und nicht nur ein medizinisches Labor oder eine Kette von medizinischen Laboren in Westafrika zu betreiben, sondern auch noch eine pharmazeutische Produktion für Corona-Schnelltests, die einzige nach wie vor, die das eben in Westafrika macht. Und mittlerweile sind wir da auch so eine Art Modellprojekt für die WHO, um Afrika unabhängiger zu machen von ausländischen Medikamenten und Testlieferungen.
Kaum war die sogenannte Corona-Krise vorbei, gab es die nächste Krise, Krieg in der Ukraine.
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, da haben wir gerade zusammengesessen, haben auch was zusammen gegessen und du hattest wieder eine Idee. Es ging um Gas und um ein großes Schiff.
Also tatsächlich hatte ich diese Idee auch gemeinsam wieder mit einem Partner, Ingo Wagner. Es ist immer wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man sich ausgleichen und absprechen kann. Und wir hatten gemeinsam diese Idee, dass wir ein ganz altes Projekt, das sich mit dem Import von Wasserstoff beschäftigte, auf eine neue Lösung anzuwenden, nämlich den Import von Erdgas, nachdem sich Ende 2021 abzeichnete, dass die Lieferungen aus Russland abnehmen. Und dass dann noch dieser Krieg ausbrach, finde ich schrecklich, dass das passierte. Aber war für die Idee natürlich sehr förderlich. Und daraus ergab sich dann das erste und einzige privat finanzierte LNG-Terminal Deutschlands.
Und für alle, die sich nicht damit beschäftigen, LNG-Terminal heißt irgendwie auch ein großes Schiff, ne?
Das ist tatsächlich so. Diese schnellen Lösungen sind immer Schiffe. Das sind also Tanker, die eine Zusatzausstattung haben, nämlich, dass sie das flüssige Gas, also Erdgas wird bei minus 160 Grad flüssig, dieses flüssige Gas wieder durch Erwärmen in gasförmiges Gas umwandeln können. Und insofern eignen die sich hervorragend, sie irgendwo auf der Welt, wo eben Erdgas benötigt wird, anzulegen in einem Hafen und dann dort das flüssige Erdgas hinzutransportieren und wieder zu regasifizieren, also gasförmig zu machen.
Das macht dann dieses LNG-Terminal?
Das macht das LNG-Terminal, genau, mit ein paar Zusatzteilen drumherum. Man braucht doch eine Pipeline und noch ein paar andere Dinge. Aber im Wesentlichen, der Kern ist ein Schiff. Und weil das immer Tanker sind, die eben eine Sonderausstattung haben, sind das riesengroße Schiffe, 300 Meter lang, 50 Meter breit, 50 Meter hoch. Das sind kleine Städte, die da schwimmen.
Und gibt's oder gab es da Momente, wo das dir selber irgendwie absurd vorkam, zu sagen, ich kümmere mich jetzt mal drum, so ein Ding zu kaufen? Also hier so aus Potsdam heraus?
Wir waren ja ziemlich unter Zeitdruck, das zu realisieren. Und wenn dann auf einmal die Dinge sich so entwickeln, wie man sich das vielleicht mal in so ein paar kühnen Träumen überlegt hat, nämlich dass auf einmal tatsächlich das Erdgas knapp wird und Deutschland diese Schiffe braucht. Die Bundesregierung hatte ja im Übrigen wahrscheinlich zeitgleich die gleiche Idee. Die haben sich ja auch vier Schiffe gesichert und ziemlich viel Weitblick bewiesen, wie man ehrlicherweise sagen muss. Und dann kamen wir noch mit unserem Modell dazu. Ja, und dann haben wir uns für Lubmin entschieden, einen Hafen an der Ostseeküste, weil es immer das Ziel war, den Osten mit Gas zu versorgen. Denn die Netze zwischen Ost und West sind nicht besonders gut miteinander verknüpft. Und insofern ist Lubmin der Dreh- und Angelpunkt und die Lösung für die sichere Gasversorgung Ostdeutschlands.
Einmal noch, damit wir uns das nochmal visualisieren können. Radio ist ja im Prinzip auch Bilder im Kopf, Kino im Kopf. Das Schiff ist wie lang, wie breit? Wie können wir uns das vorstellen? Wie sieht das aus?
Also ungefähr von der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße, Brandenburger Straße entlang dann durch die Brandenburger Straße, doppelt so breit wie die Brandenburger Straße, doppelt so hoch wie die Häuser, die da stehen, und dann drei Straßenkreuzungen weiter hinten, Dortustraße, Eckenbrandenburger, ist das Schiff dann zu Ende. Also das kann man mal ablaufen, da ist man 5 Minuten unterwegs und dann hat man eine Vorstellung davon. Ich habe das tatsächlich mal gemacht und insofern ist das, glaube ich, gut zu übertragen auf die Dimension. Doppelt so breit wie die Brandenburger, doppelt so hoch und von der Friedrich-Ebert-Straße bis zur Dortustraße.
Das ist eine gute Maßeinheit, oft argumentiert man immer mit Fußballfeldern, ne, damit man es irgendwie ein bisschen griffiger macht, aber Brandenburger Straße ist auch ein guter Maßeinheit, nicht schlecht. Wie kauft man so ein Schiff? Gibt es schiffscout24.de oder wie macht man das?
Ja, sowas in der Art. Das sind Schiffsmakler, in dem Falle war es Clarksons aus Großbritannien. In dem Bereich muss man tatsächlich mit den Profis unterwegs sein, weil es anders nicht funktioniert. Denn diese Schiffe sind ja meistens in Verträgen gebunden und die kann man nicht einfach irgendwo im Internet anklicken. Und man kauft sie nicht, man chartert sie. Das sind also Verträge mit Personal und insofern eine etwas komplexere Vertragsgestaltung, die man dann anfangen muss. Und diese Verträge auf Englisch zu verhandeln, da sind wir sehr froh, dass wir gut unterstützt wurden, beraten wurden. Und das sind auch die Hürden. Man fragt sich ja, also ich weiß nicht, ob man sich das fragt, aber ich wurde es mehrfach gefragt, warum jetzt unbedingt ein Steuerberater ein Gasterminal betreiben will und warum das gut ist. Und erstmal, mein Partner ist Rechtsanwalt, ich, wie gesagt, Steuerberater. Es sind vor allen Dingen rechtliche Themen, die dort eine Rolle spielen. Genehmigungen, Verträge, die technische Umsetzung erledigen dann sehr gut entsprechende Planungsbüros und Bauunternehmen. Aber man muss eben vertraglich sicher sein und das dann auch noch auf Englisch und im internationalen Kontext.
Wo kam das Schiff dann her? Wo lag das rum?
Es lag tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht rum, sondern es war auf großer Fahrt sozusagen in Asien. Dort ist auch der Gastransport mit Schiffen viel weiter verbreitet und der Normalfall, während wir in Deutschland ja immer bei Gas an Pipelines denken, ist also international wird Gas flüssig transportiert und das ging dann ins Trockendock, wurde nochmal überarbeitet und kam dann aus Singapur zu uns.
Ja, ja, wie spannend. Und macht man eine Probefahrt auch? Also nee, im Ernst, also prüft man, also fährst du selber hin und sagst, guckst du das mal an? Wie ist das Koloss, wie ist dieser Koloss eigentlich?
Nein, das tatsächlich nicht. Wir gehen davon aus, dass es funktionstüchtig ist. Das wird aber vertraglich abgesichert. Also man schreibt einfach rein, welche Erwartungshaltung man an das Schiff hat, welche technischen Parameter
es erfüllen muss. Aber hast du es vorher gesehen?
Auf Fotos.
Auf Fotos.
Also es gab eine Überlegung, mal in Großbritannien an Bord zu gehen, aber da war dann so viel zu tun in der Zeit, dass wir uns das auch gespart haben. Wir haben dann jemanden geschickt, der sich auch viel besser damit auskennt, der dann sozusagen eine Auditierung durchgeführt hat. Ich selber war vorher nicht an Bord.
Und wie war der Moment, als du es das erste Mal gesehen hast? Kannst du dich erinnern?
Ja, das war in Sassnitz und da kamst du aus dem Nebel und das war ergreifend.
Es war Gänsehaut?
Mir war kalt.
Kann man ja auch Gänsehaut
haben. Es war einfach furchtbar kalt Ende November und der Wind, aber es war einfach wirklich, es war ergreifend und es war wirklich ein Moment, wo man dann auch mal kurz mal in sich geht und sagt, das ist ja der totale Wahnsinn.
Und auch irgendwie so realisiert hat, ne? Was das bedeutet.
Genau, wenn man es das erste Mal wirklich sieht.
Okay, welche Herausforderung bringt das noch so mit sich? Ich kann mir vorstellen, nicht jeder Hafen ist auch gleich dafür geeignet, so ein Ding da anzutauen, ne?
Ja, also rein hafentechnisch haben wir uns den untauglichsten Hafen an der ganzen Ostseeküste uns ausgesucht, nämlich Lubmin. Aber da gibt es eine ganz tolle, trotzdem ganz tollen Spirit dort vor Ort. Die Leute, die wollen auch, die sind auch offen für Innovationen und auch das Hafenmanagement hat uns unglaublich unterstützt.
Was muss man machen? Tiefer baggern?
Tiefer baggern darf man nicht. Es ist es gibt eine Betriebsgenehmigung oder einen Bebauungsplan, besser gesagt, der das Ganze regelt. Aber man kann es zumindest erstmal auf Tiefe bringen, weil bisher gab es da niemanden, den das interessierte, ob dieser Hafen irgendwie 6 Meter oder 7 Meter tief ist. Wir wollten es dann doch genau auf die 7 Meter haben, die vorgesehen sind. Und nein, also wir konnten es nicht tiefer machen. Das wurde häufig erwartet, dass wir das tun, aber das ergab keinen Sinn, weil der Bodden, der da vorgelegen ist, nicht tiefer sein kann. Also es macht keinen Sinn, tiefer zu gehen als der Zufahrtsweg. Und deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, wie kriegen wir das Schiff aus dem Wasser, denn es hat einen Tiefgang von 9,50 Meter ungefähr und wenn es voll ist, von 13 Metern. Und da war eben der Plan, wie kriegt man ein Schiff aus dem Wasser. Konnte ich dann sozusagen die alten Prinzipien aus der Physikschule wieder anwenden.
Wie macht man das? Kannst du es in einem Satz
leichter,
erklären? Einfach leichter machen.
Ja.
Ne? Okay. Wie heißt das eigentlich, das Schiff?
Neptun.
Und nun ist es ja so, wenn man so beim Essen sitzt wie wir damals und jemand sagt, er will ein Schiff kaufen von über 300 Meter Länge, dann ist man nicht so ganz frei zu denken, ja, alles klar, mal sehen. Aber wenn dann Monate später ein Bild von dir mit Olaf Scholz und Robert Habeck bei der Eröffnung des neuen Terminals, wenn man das sieht, dann ist man schon sehr beeindruckt. Ich war sehr beeindruckt. Wie ist für dich dieser Moment gewesen oder wie ist dann dieser Moment, wenn es dann offiziell irgendwie eröffnet wird, wenn es dann losgeht mit der Gasversorgung?
Ja, also tatsächlich ist es rein realistisch so, dass man einfach total unter Stress steht und einfach zusehen muss, dass man rechtzeitig am Hubschrauber ist und rechtzeitig auf dem Platz, wo die Fotos geschossen werden. Also man kann das in dem Moment nicht genießen, aber am Abend dann mit den Freunden, die einem auf dem Weg begleitet haben, im Zelt, wenn die Spannung von einem abfällt und am nächsten Morgen dann beim Frühstück mit der Familie, dann merkt man schon, dass da was Großes entstanden ist. Und so richtig wird es einem immer an den ungewöhnlichsten Orten und zu den ungewöhnlichsten Momenten dann klar. Meine Mitarbeiter haben mir zu meinem Geburtstag ein Foto geschenkt, wie wir da zusammen mit Frau Schwesig und Herrn Scholz das Rohr aufgedreht haben, die Gasleitung geöffnet haben. Und das war dann auch schon so ein Gänsehautmoment, wenn man das nochmal als Foto so sieht.
Und dieses Gas läuft jetzt wohin?
Das läuft ins europäische Netz letztendlich, aber natürlich verbrauchen es erstmal die ganz vorne an der Leitung sind und das sind die neuen Bundesländer, die einfach an den Pipelines, die aus Lubmin losgehen. Wir haben diesen Hafen nämlich nicht gewählt, weil er so schön flach ist, sondern weil dort die großen Pipelines losgehen, die dann einfach die Verlängerung von Nord Stream 1 und Nord Stream 2 darstellen.
Beeindruckende Geschichte. Wir hören Musik, um das zu verdauen. Die Musik hast du ausgesucht. Kleine Pause. Mit welcher Musik?
Ja, also das ist tatsächlich ein Lied, das mich an meine Jugend erinnert. Ich war ein großer Fan von Herbert Grönemeyer und konnte jedes Lied aus seiner alten Platten auswendig. Und insofern ein kleiner Beitrag zur Gender-Diskussion Männer.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Smürek trifft mit dem Unternehmergeist, der auch einen richtigen Körper hat, Dr. Stefan Knabe. Herzlich willkommen zurück, Stefan.
Ein bisschen zu viel Körper, könnte ein paar Gramm weniger sein.
Du bist im Rahmen deiner unternehmerischen Tätigkeiten auch viel mit Politikern zusammengekommen. Ist ja irgendwie auch notwendig, um da was zu bewegen. So warst du auch mal auf einer Reise mit einer Regierungsmaschine unterwegs. Auch hier gemeinsam mit dem Wirtschaftsminister Robert Habeck. Das sieht man immer mal im Fernsehen. Wo ging es denn da hin?
Nach Namibia und nach Südafrika und das Thema, es waren zwei Themen. Wir kamen letztendlich über das medizinische Thema. Ich erwähnte ja vorhin, dass wir eine Laborkette in Westafrika betreiben zu dieser Reise. Trotzdem war es schön, weil die dritte Phase unseres Unternehmens, unseres Gasunternehmens wird sich mit Wasserstoff beschäftigen. Beschäftigt sich jetzt schon mit Wasserstoff, weil das eindeutig die Zukunft ist und insofern muss man sich auch als Gasmann mal Gedanken machen, wie es in 5 bis 10 Jahren weitergeht.
Absolut, die kann ich mir so einen Flug vorstellen.
Also zunächst erst einmal, man startet von Terminal 5 des BER. Das sind Nebenräumlichkeiten vom alten Schönefelder Flughafen. Eher bescheiden, also gar nicht besonders pompös, das Regierungsterminal. Und dort sind viele Unternehmer, also wir waren glaube ich 24 Unternehmer, die dann Herrn Habeck begleitet haben. Und nach den üblichen Eincheckmaßnahmen, die alle von der Luftwaffe geregelt werden, ist man dann dann halt an Bord und wird auch von Habeck mit Handschlag am Eingang an einer Gangway begrüßt. Also sehr familiär, es kommt sofort eine gute Stimmung auf. Und der Flieger ist schon ziemlich beeindruckend. Das war die Adenauer. Man hat da eine Business Class, in der man sich sehr wohl fühlt. Es kommt dann noch so eine relativ große Gruppe von Journalisten mit, die sich auch im Flieger befinden. Und es gibt vor allen Dingen einen großen Meetingraum in der Mitte des Flugzeugs oder im vorderen Drittel des Flugzeugs, wo man dann tatsächlich die Besprechung mit Robert Habeck hat oder auch selber diese Lounge nutzen kann. Und so ein großer leerer Raum, wo nur am Rande Couches stehen, das ist schon interessant.
Das in der Luft,
ja, genau. Ja. Und dann sind wir nach Namibia geflogen, langer Flug, sehr gute Gespräche.
Wie ist die Stimmung da an Bord?
Ja, toll, vorstellen. Das sind ja meistens Unternehmensleiter, die dann halt auch die entsprechende Art haben, über Smalltalk dann zum Eingemachten zu kommen sozusagen. Und wir hatten ja alle die gleichen Interessen, wir waren alle an Wasserstoff interessiert, das war die grundsätzliche Basis. Und die Kontakte mit dem Minister sind gar nicht so intensiv, weil er natürlich auch nach einer allgemeinen Ansprache und einer Vorstellungsrunde, wo jeder sich vorgestellt hat, dann die Einzelgespräche sucht und natürlich auch politische Verantwortung hat. Wir hatten ja Treffen mit den Ministerpräsidenten von Namibia und dem Wirtschaftsminister von Südafrika und so. Also man merkt auch, dass Regierungsarbeit wirklich Arbeit ist. Also ich möchte nicht mit Herrn Habeck tauschen. Auch wir hatten viel zu tun, aber das ist Stress. Also so nach so einer Reise ist man wegen Schlafmangel mehr als platt.
Kann ich verstehen. Ja. Was ist denn wichtiger? Ist das die eigentliche Reise dann für dich gewesen oder die Termine vor Ort?
Es waren der Austausch mit den Mitreisenden natürlich.
Wahrscheinlich auf der Reise ganz gut, ne? Weil
genau.
Man Zeit hatte. Ne?
Und das vor Ort war auch interessant, aber es war vor allen Dingen so die Gedankengänge der Branche. Da waren welche dabei, die Wasserstoff produzieren wollen. Es waren welche dabei, die Wasserstoff transportieren wollen. Übrigens ein Riesenthema. Und insofern viele verschiedene Eindrücke, aber auch die Gespräche mit Robert Habeck waren spannend, so einen Menschen einfach mal persönlich kennenzulernen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie tickt der eigentlich und verstellt er sich, ist der eigentlich ganz anders und insofern ein interessanter Eindruck in meinem Leben und man gewinnt dadurch ein ganz anderes Verständnis dafür, welche Herausforderungen so Politiker zu meistern haben. Es ist viel weniger Intrige, als man denkt, sondern viel mehr die Notwendigkeit, einfach irgendwie dieses Land zu leiten.
Das ist ja ganz oft so, dass man, wenn man näher dran ist oder vielleicht sogar mal selber so eine Position begleitet oder mal eine Zeit lang macht, dass man einfach ein besseres Verständnis hat. Das ist ja bei meinen Sendungen, wenn ich in verschiedene Jobs gehe, auch die Intention, ne, dass ich ein bisschen besser erklären kann, was da eigentlich passiert. Die politische Bühne, die ist ja jetzt nicht wirklich was Neues für dich, denn du bist ja auch Honorarkonsul des Inselstaates Sao Tome. Lass uns kurz erklären, wo liegt Sao Tome und was macht eigentlich ein Honorarkonsul?
Also Sao Tome ist tatsächlich ein kleines Inselland, immerhin eine Demokratie, 1000 Quadratkilometer, leben 220.000 Menschen.
Kannst du es mit einem Bundesland vergleichen bei der Größe?
Nee, habe ich tatsächlich noch nie getan, aber es muss einer der Stadtstaaten sein, weil 1000 Quadratkilometer ist wirklich nicht viel. Es liegt 250 Kilometer westlich von Westafrika, genau auf dem Äquator. Und das ist die Landmasse, die dem Schnittpunkt zwischen Nullmeridian und Äquator am nächsten kommt. Deswegen nenne ich das manchmal liebevoll Mittelerde.
Schön warm da auch, ne?
Und schön warm, immer 28 Grad. Es regnet auch mindestens einmal am Tag, aber meistens nur so für 5 Minuten, eben Regenwald und einfach ein bezauberndes Fleckchen Erde, das wirklich sehr, sehr naturbelassen ist, weil unberührt, weil einfach auch wenig Tourismus und ein Land, das also im Wesentlichen auch niemand kennt und fast vergessen ist, wenn man so will.
Was macht ein Honorarkonsul?
Also ein Honorarkonsul vertritt das Land diplomatisch.
Eine Art Botschafter?
Eine Art Botschafter, genau. Diese Länder können sich Botschaften nicht überall auf der Welt leisten. Die haben im Regelfall nur so 3-4 Botschaften und der Rest wird über Honorarkonsule geregelt. Honorar bedeutet, kommt von Honore, Ehrenhalber. Das ist also ein Ehrenamt, hat nichts mit Bezahlung zu tun. Es kostet eher Geld, diese Funktion auszuüben, als dass man damit etwas verdient. Aber es macht einfach Freude, einem Land zu helfen, alleine dadurch, dass es dadurch in Deutschland bekannter wird.
Und gibt es auch so ein Konsulat? Also ist es richtig, wie man sich es vorstellt, mit Flagge und schweren Ledersesseln? Und wenn du Gäste hast, gibt es eine Zigarre und man trinkt Rum aus der Region? Ist es so?
Ja, Rum haben sie nicht, sondern Gin, aber ansonsten Gin, okay, stimmt's.
Ist klar. Sehr gut. Lass uns nochmal auf die Geschichte zurückkommen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wie war deine erste Berührung mit der Insel?
Ja, tatsächlich habe ich von diesem Land gelesen in einem Artikel und das war aufgrund der Tatsache, dass es portugiesischsprachig ist, ein Bruderstaat der DDR und das fand ich reizvoll und kannte nichts darüber und gesagt, so ein Inselstaat, mir ein paar Fotos angeguckt, bin da einfach hingeflogen und habe dann vor Ort ganz tolle Menschen kennengelernt, die mich begeistert haben für diese Insel, unter anderem eine Lehrerin dort an der Universität, die dort vom Deutschen Akademischen Auslands Dienst ihre Studien betrieben hat und mit der haben wir dann den Lehrstuhl für deutsche Sprache an der Universität gegründet, den ich seitdem über meine Stiftung finanziere. Mittlerweile gibt es aber auch noch weitere Anknüpfungspunkte, wie zum Beispiel, dass wir regelmäßig Ärzte vom Ernst von Bergmann nach Sao Tome schicken, damit sie dort Kinder operieren können mit Hilfe der plastischen Chirurgie. Sowas gibt es da einfach nicht und insofern können wir da einzelne Menschenleben ganz wesentlich verändern.
Das heißt, du hast dich sehr engagiert, du hilfst den Menschen dort und ist das dann auch irgendwie die Erklärung, warum man an dich herangetreten ist und gesagt hat, willst du uns nicht vertreten in Deutschland?
Ja, letztendlich lief es genau so. Also durch die Tatsache, dass Deutsche sich da so gut wie gar nicht sehen lassen seit dem Ende der DDR, war das natürlich von sich aus schon eine Auffälligkeit.
Aber ganz kurz, seit dem Ende der DDR, gab es die Möglichkeit, zu DDR-Zeiten dahin zu fliegen?
Ja, zu DDR-Zeiten waren relativ viele Menschen auf der Insel, weil die DDR dort zwei Industrieunternehmen aufgebaut hat. Einmal eine Keramikbrennerei und eine Brauerei. Die Keramikbrennerei gibt es nicht mehr, aber die Brauerei gibt es noch. Das ist auch nach wie vor das größte Industrieunternehmen des Landes und produziert in ehemaligen DDR-Glasflaschen nach wie vor Bier. Und wenn man ein neues Bier haben möchte auf Sao Tome, muss man eine leere Flasche abgeben.
Nicht schlecht. Ich kann mich nur erinnern, dass es im Reisebüro nicht im Angebot war. Da gab es irgendwie Harz, Thüringer Wald, vielleicht mal Hittensee. Aber Sao Tome stand da irgendwie nicht.
Na, sicherlich musste man in dem richtigen Kombinat arbeiten, dass dann diese so Aufgabe
Kuba, ne?
Erhalten hat, genau, dorthin zu fahren. Also es war kein klassisches Reiseland, sondern eher wie Angola, Mosambik, Bruderstaaten, die wir dann wirtschaftlich unterstützt haben.
Okay, das heißt, es gab den Tag, wo du gebeten wurdest und den Tag, wo du dann auch berufen wurdest zum Honorarkonsul. Gibt es eine besondere Anrede, muss ich jetzt sagen, Herr Honorarkonsul?
Also tatsächlich ist es in Deutschland üblich, dass man es einfach bei Herr belässt. Ja? Mhm. Im internationalen Kontext ist es dann tatsächlich Exzellenz, wie der Botschafter eben auch. Und auf Portugiesisch hört sich es ganz besonders schön an, da ist es Excelentissimo. Kurz vorm Exmo. Und das okay. Ist, Portugiesisch ist eine sehr blumige Sprache.
Wollen wir kurz zum Schluss, bevor wir die nächste Musik hören, nochmal werben für die Insel? Warum sollte man hinfahren?
Sie ist wie die Malediven, bloß ohne Zeitverschiebung, sehr gut zu erreichen. Traumhafte Strände, großartige Natur, Regenwald, sehr sicher, sehr freundlich und auch in kürzerer Zeit zu erreichen, als es zum Beispiel die Malediven sind. Das hat mich auch dazu bewegt, den ersten Reiseführer über das Land schreiben zu lassen, der jetzt dieser Tage in die Buchläden kommt. Und insofern kann man sich also auf 460 Seiten wunderbar über Sao Tome und Príncipe informieren.
Wenn du sagst Portugiesisch, dann gehe ich davon aus, man fliegt wahrscheinlich über Lissabon, oder?
Genau, man hat immer einen Zwischenstopp in Lissabon. Wenn man es gut einrichtet, dann fliegt man frühmorgens um 6 Uhr los in Berlin und ist um 16 Uhr auf Sao Tome. Man kann aber auch, und das empfehle ich durchaus, einen Zwischenstopp in Lissabon machen. Die Altstadt ist traumhaft und
kann ich bestätigen.
Immer einen Zwischenstopp wert.
Wunderschön, ja. Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema Fliegen. Das ist vielleicht eine gute Überleitung zum nächsten Song, denn der hat irgendwie mit Fliegen zu tun, ne?
Ja. Tatsächlich. Nina Simone, Cinnamon, ist ein Song, der unter anderem als Filmmusik diente für die Thomas Crown Affair. Und der Film ist an sich sehr unterhaltsam, aber da gibt es eine ganz wunderbare Flugszene drin. Und ich liebe Flugzeuge und das Fliegen. Und insofern Cinnamon, Nina Simone.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Wir haben einen Mann in der Sendung, der nicht nur Krisen managt, sondern der auch eine Menge aus einer Krise machen kann. Bei mir der Potsdamer Unternehmer Dr. Stefan Knabe. Hallo zurück. gibt ja hunderte Bücher und Vorträge zum Thema Krise als Chance. Ist das so eine Art Mantra von dir, dass du sagst, auch Krisen, die können eben auch was Besonderes hervorbringen? Also Corona-Krise, Gründung von das Labor, das gab es schon vorher, aber zumindest ist es dann auch wirklich damit auch durchgestartet. Energiekrise, Gründung der deutschen Regas. Ist das irgendwie so ein, wo du sagst, wenn Krise ist, die anderen sagen, oh, Krise, sagst du, ah, Krise.
Also das Schönste daran ist, dass wir das vorher nicht abgesprochen haben, aber tatsächlich ist das ein Stück weit so ein Mindset. Also Krise ist, auch wenn das abgedroschen klingt, ist immer eine Chance. Und Veränderungen bergen ganz viele Möglichkeiten, sich erstmal auch mit der Situation klarzukommen. Also mich hat Corona extrem genervt und ich war auch nicht mit allen Maßnahmen einverstanden. Aber nachdem wir dann eben diese Schnelltestproduktion in Afrika innerhalb von Monaten zustande gebracht haben und das auch auf europäischem Niveau, habe ich meinen Frieden mit der Situation gemacht, weil es einfach auch ein ökonomischer Erfolg war und den Menschen dort definitiv geholfen hat, ihre Bewegungsfreiheit wieder zu erlangen und so weiter. Und insofern war das eine schöne Gelegenheit und wenn es sich dann auch noch, wie gesagt, auch wirtschaftlich einlässt, dann ist das schön. Also insofern war das für mich fast eine Verarbeitung dieser gesamten Situation. Die Krise, die sich im Rahmen des Ukraine-Kriegs abgezeichnet hat bzw. ergeben hat, die hätte ich mir gern gespart. Ich finde diesen Krieg völlig sinnlos, aber ich freue mich sehr, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, dass die Folgen für Deutschland nicht zu groß werden. Und der Mauerfall und die Umgestaltung danach der DDR zu einem Teil der Bundesrepublik war ja auch in vielerlei Hinsicht eine Krise, aber bot auch unendlich viele Chancen für meine Generation. Und insofern ist es gut, wenn man einfach mit einem offenen Mindset rangeht. Man muss die Krise nicht gut finden, aber man kann versuchen, das Beste daraus zu machen.
Du lebst danach und bringst scheinbar auch eben in besonders schwierigen Zeiten immer wieder neue Ideen auf die Welt. Ist das das, was du manchmal in deinem Umfeld vermisst, vielleicht sogar erwartest, also will sagen, mehr Konzentration auf die Lösung als auf das, was fehlt, zum Beispiel auch in der Politik?
Ja, also ich will jetzt nicht ins Politik-Bashing einsteigen. Ich möchte eigentlich fast eher eine Lanze dafür brechen. Also die deutsche Bundesregierung hatte zumindest sehr gut in dieser Ukraine-Situation reagiert. Die haben ja gleichzeitig mit uns Schiffe angeschafft. Wir waren ja quasi Wettbewerber gewesen, Herr Scholz und ich, und sind damit aber gut klargekommen. Also die deutsche Bundesregierung hatte einen Weitblick, der wirklich bemerkenswert war und das schon im Januar 2022. Ansonsten reagieren die natürlich auch nur auf die Entwicklungen, die da sind und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.
Ist vielleicht nicht in der Wahrnehmung nur immer nicht so, ne? Oft denkt man eben, ist ja auch leichter zu meckern und Opfer zu sein und zu sagen, die könnten mal.
Ja, und die Kommunikation könnte besser sein. Also ich finde, man kann das noch besser erklären. Es wird schon viel erklärt. Mhm. Manchmal macht sich auch die Presse und die Medien nicht die Mühe, die Erklärung wiederzugeben, sondern sucht nach dem Widerspruch und nach dem vermeintlichen Skandal. Das ist ein Problem. Also die Bundesregierung versucht schon zu erklären, was sie tut, aber die Presse versucht es anders darzustellen und das ist etwas, Kommunikation ist extrem wichtig in diesem Job.
Darum reden auch wir beide heute miteinander, weil ich auch wichtig finde, dass die Menschen hier in der Region mal deine Geschichte kennen und wir uns ein bisschen Zeit dafür nehmen. Nun ist etwas Unternehmen im wirtschaftlichen Sinne ja im Zweifel auch viel herausfordernder, als wenn man es nicht tut. Manchmal unbequemer, risikoreicher. Welchen Preis zahlst du dafür?
Naja, auf jeden Fall ein paar schlaflose Nächte. Also das letzte Jahr war...
Ein paar ist wahrscheinlich untertrieben. Ne?
Ja, das letzte Jahr war wirklich nicht gesund. Das kann man sagen. Das war wie so ein Start-up. 16 Stunden am Tag arbeiten. Das ist nicht nur ein Schlag. Das war Realität und zwar an 7 Tagen in der Woche. Anders wäre es nicht möglich gewesen, aber es war natürlich auch einfach extrem begeisternd, da mit dem internationalen Team auf Englisch nachts. Wir hatten das halbe Team in Houston, Texas, weil wir dadurch die Zeitverschiebung nutzen konnten und unsere Arbeitszeit ausdehnen konnten. Das war einfach irre, was wir da in der Zeit erleben durften und wie sich das so entwickelt hat. Trotzdem war es nicht gut für die Gesundheit. Also man sollte mit 49 nicht 16 Stunden am Tag arbeiten und 4 Stunden schlafen.
Du hast es zumindest schon mal erkannt. Das ist schon mal der erste Schritt auf dem weiten Weg.
Das war dann irgendwann nicht mehr zu ignorieren. Ja.
Kennst du den Begriff Freizeit? Sagt dir das was?
Freizeit, ja, das ist, ich wüsste, wo ich es im Duden finde. Tatsächlich macht es mir ja auch Spaß. Es ist ja jetzt nicht so, dass mich meine Arbeit irgendwie quält. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt die große Herausforderung, das richtige Maß wiederzufinden. spenden und dafür zu sorgen, dass das letzte Lebensdrittel, was ja dann irgendwann demnächst beginnt, nicht von Krankheiten geprägt ist oder dass man dann diesen Stil durchaus fortsetzt, sondern es muss auch irgendwann wieder Spaß machen.
Okay, du kennst also den Begriff Freizeit. Wenn sie dir dann irgendwann mal begegnet, was machst du denn da? Und vielleicht ergänzend noch die Frage, um auch mal in dem Tankerbild zu bleiben, weil die sind ja jetzt nicht ganz unfremd. Wo tankst du eigentlich auf?
Also ich persönlich habe sehr viel Freude daran, einfach durch Potsdam zu joggen. Das macht mir nach wie vor sehr viel Freude und ich habe auch durchaus eine gewisse Naturverbundenheit und bin dann in den Brandenburger Wäldern unterwegs und ich reise sehr gerne. Also vor allen Dingen warme Orte haben es mir da angetan und insofern kommt mir Afrika da sehr gelegen und das ist eine gute Gelegenheit, dort mal aufzutanken und gleichzeitig zu sehen, wie sich unsere Unternehmungen dort entwickeln.
Wie ist es mit Freunden, einem guten Buch, Musik hören? Hast du Zeit dafür?
Also Bücher tatsächlich nur als Hörbücher auf den langen Fahrten Richtung Ostsee. Freunde sehr gerne, vor allen Dingen beim Abendessen, also weswegen also intermittierendes Fasten irgendwie bei mir nicht funktioniert. Und tatsächlich Musik hören auch, vor allen Dingen Radio Potsdam, ganz ehrlich, jeden Morgen beim Zähneputzen.
Das ist also nicht abgesprochen.
Euer aktuelles Werbeprogramm habe ich voll drauf.
Willst du es kurz wiedergeben, dann können wir das gleich doppelt nochmal machen. Nee, machen wir nicht. Gibt es schon ein nächstes Projekt, von dem du sprechen willst? Vielleicht jetzt hier als erstes.
Ja, das gibt es tatsächlich. Also wir wurden noch mal gefragt von der Bundesregierung, ob wir noch ein weiteres Terminal bauen würden. Und das ist eine Herausforderung, die uns natürlich freut, auf der anderen Seite noch mal sehr viel Arbeit bedeutet. Bloß tatsächlich ist es so, wenn kein Gas aus Lubmin kommt, dann wird es für den Osten im nächsten Winter unter Umständen sehr knapp. Und insofern ist das auch eine verantwortungsvolle Tätigkeit und da kann man dann auch nicht Nein sagen und das werden wir tun.
Da ist auch viel Freude damit verbunden. Ne? Wir haben uns ja im Vorfeld schon mal kurz drüber unterhalten. Da konnten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht sehen, wie Stefan Knabe da gestrahlt hat. Ich glaube, ist ja auch schön. Die Bundesregierung fragt einmal eben. Ist doch ganz nett, oder?
Ja, das war halt einfach ein schöner Moment, weil man natürlich zeigt, dass es eine gewisse Wertschätzung erfährt, was man tut und dass man als vertrauenswürdiger Partner anerkannt wird. Und das ist ja natürlich, wenn man neu ist, nicht sofort von Anfang an vorauszusetzen. Insofern ist es völlig verständlich, wenn man erstmal skeptisch ist, na, wer sind denn die da? Und irgendwann ist man dann auch in der Lage zu zeigen, dass man verlässlich ist und insofern freuen wir uns, dass wir jetzt helfen können.
Wir machen jetzt mal eine Frage, die man im Coaching immer ganz gerne ansetzt, nämlich die Wunderfrage. Also wenn ich dir jetzt unbegrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung stellen würde und auch noch ein üppiges Zeitbudget, was würdest du noch gründen?
Halleluja. Also ich weiß, dass wir hier in Deutschland extrem gut leben und viele Menschen tun es nicht auf dieser Welt und der einzige Unterschied ist, dass die woanders geboren wurden. Und was ich jetzt wieder erlebt habe, auch in meinem familiären Umfeld, ist die verdammt gute deutsche medizinische Versorgung. Auch wenn wir denken, dass sie ganz schrecklich ist, sie ist es nicht, sie ist großartig. Und das würde ich gerne Menschen woanders zukommen lassen. Und insofern würde ich gerne so viel wie möglich Labore gründen, weil es ganz schrecklich ist, wenn man krank ist, Fieber hat und Schüttelfrost und man weiß nicht, was man hat. Medikamente gibt es viele, aber der Arzt muss wissen, was man hat. Und deswegen würde ich einfach noch 20 weitere Labore gründen, vielleicht mit einer kleinen Klinik in Afrika und damit vielen Menschen das Leben erleichtern.
Schön. Zwei Fragen habe ich noch. Frage 1. Kannst du dir einen Tag 0 vorstellen, also einen Tag, an dem du sagst, heute bin ich fertig. Jetzt stelle ich nichts mehr auf die Beine, sondern lege dieselbigen nach oben.
Tatsächlich habe ich mir selber so eine Challenge gestellt. Also ich möchte auch erfolgreich meinen Lebensabend gestalten. Und das bedeutet nicht, dass ich irgendwie noch 25 neue Sachen anfange, sondern es bedeutet, dass ich wirklich eine schöne Zeit habe dann. Und insofern ist das eine Herausforderung, die ich sehr gerne annehme.
Du musst Nein sagen können, ne? Kannst du das?
Ja, ich übe es immer mehr und das ist nicht einfach, aber es funktioniert ganz gut.
Zum Schluss, letzte Frage. Hast du noch sowas wie einen Tipp für Menschen, die mit einer Idee schwanger sind, aber noch nicht ins Handeln gekommen sind?
Ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also einfach mal machen. Ja? Denn der Wille, etwas umzusetzen, der versetzt Berge. Das ist wirklich so. Und man braucht einen guten Partner. Also ohne jemanden an der Seite, der einen auch auffängt und mit dem man auch Ideen austauschen kann, wird es verdammt schwer. Das ist eigentlich die beiden Sachen. Machen und vielleicht nicht unbedingt alleine machen. Aber auf jeden Fall das Wichtigste ist, einfach machen.
Schön, das Schlusswort könnte nicht besser sein. Stefan, ich danke dir. Das war unser Interview, das war unser Spaziergang, weil gleich wir noch ein wenig auslaufen können. Das Wetter ist ja schön. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Lauschen dieser Sendung. Wenn Sie mögen, in der Radio Potsdam Mediathek gibt es diese und viele andere Sendungen nochmal zum Nachhören. Ich wünsche einen wunderschönen Sonntag, den wir jetzt mit einem letzten Musiktitel, ausgesucht von Dr. Stefan Knabe, nochmal richtig einläuten. Was hören wir denn jetzt?
Ja, also aus Rocky, nicht das die Titelmusik, aber immerhin von Survivor, Eye of the Tiger, weil ich einfach diesen Spirit, den der Film vermittelt, großartig finde. Außerdem erinnert es mich an meine Marathons, die ich gelaufen bin. Das war immer der Song, der mich über den Kilometer 30 gebracht hat. Und außerdem ist es ein Song, den ich gerne mit einem guten Freund gehört habe. Also Eye of the Tiger, Survivor.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Radio Potsdam. Smürek trifft.